Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Social Work Night Talk, dem Podcast zur Nacht der sozialen Arbeit. Heute geht es um das Thema Einsparungen innerhalb unserer Profession. Mein Name ist Kerim.
Und ich bin Judith.
Und wir sind beide Studierende der sozialen Arbeit an der Hochschule Bremen. Bevor wir thematisch beginnen, Judith, sag doch mal, was ist dir persönlich wichtig an einem Job in der sozialen Arbeit?
Das ist eine sehr gute Frage, Kerim. Ich glaube, darüber habe ich mir vorher, bevor ich mit dem Studium angefangen habe, auch echt noch keine Gedanken gemacht. Jetzt bin ich ja schon eine Weile auch im Nebenjob schon in der sozialen Arbeit tätig und habe auch festgestellt, man ist natürlich häufig hohen Belastungen ausgesetzt. Es ist kein einfaches Arbeitsfeld und dementsprechend ist es mir enorm wichtig, dass man das quasi auch entlohnt kriegt angemessen. Was dann natürlich immer ein angemessenes Gehalt ist, liegt im Auge der Betrachterin, im Auge des Betrachters, aber das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Des Weiteren finde ich es wichtig, Lebenssituationen verändern sich. Mal braucht man vielleicht eine Vollzeitstelle, mal eine Teilzeitstelle. Also, dass auf jeden Fall beide Möglichkeiten gegeben sind. Und darüber hinaus finde ich es total wichtig, dass man ein gutes Arbeitsklima innerhalb des Teams hat. Also, wenn man im Team gut aufgestellt ist, sich gut versteht, gut miteinander arbeiten kann und sich gegenseitig auch entlastet vor allem, dann ist das schon mal viel wert, um mit den hohen Belastungen auch zurechtzukommen. Und wie sieht's bei dir aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal würde ich alles unterschreiben, was du so gesagt hast und würde dann aber noch einen unbefristeten Arbeitsvertrag nochmal dazu zählen. Der ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, da mir befristete Verträge schon sehr bekannt sind, sage ich jetzt mal. Ich arbeite seit ein paar Jahren in der Jugendarbeit. Und da bange ich immer gegen Ende des Jahres, dass ich einen neuen Vertrag bekomme. Da das ja alles so ein bisschen abhängig davon ist, ob so Gelder bewilligt werden, weil das so über Projekte läuft. Und dann wäre mir noch eine Vollzeitbeschäftigung wichtig, da wir ja auch nicht die Welt verdienen in der sozialen Arbeit. Und da möchte man wenigstens die Möglichkeit haben, auch in Vollzeit arbeiten zu können. Und ja, auch ein professionelles Team, also einfach Fachkräfte aus unserer Profession, aber natürlich auch PsychologInnen und so weiter. Aber ich würde einfach sagen, wenig fachfremdes Personal ist einfach gut und wichtig für die Arbeit, damit man natürlich auch einen gewissen Qualitätsstandard im Team hat. Ja, würde ich sagen. Ich glaube, das sind so für mich die wichtigsten Sachen. Ja. Warum haben wir uns die Frage denn eigentlich gestellt? Also da wir bald mit unserem Studium ja auch fertig sind und in das Berufsleben als Fachkräfte einsteigen, haben wir dies als Anlass genommen, uns mal näher mit den Bedingungen in unserem Berufsfeld zu beschäftigen. Besonders ist uns in der Auseinandersetzung auch aufgefallen, wie sehr die Arbeitsbedingungen mit der Einsparungspolitik und Umstrukturierung des Sozialstaates in Deutschland zusammenhängen. Ja, und wie das alles passiert ist, wird euch jetzt die Judith erzählen.
Ganz genau. So soziale Arbeit definiert man ja immer, ne? Die helfende Berufsgruppe, so die sich um andere Menschen kümmert, die irgendwie selber in prekären Lebenslagen sind. Und wie passt es da zusammen, dass man innerhalb einer Profession, wo man ja gegen prekäre Lebenssituationen und Lebensumstände quasi kämpft, selber mit prekären Arbeitsbedingungen irgendwie konfrontiert ist. Und da kann man auf jeden Fall sagen, also im Zuge der Agenda 2010 und der Wirtschaftskrise in den 90er Jahren kam es zu einer Umstrukturierung und einer Abkehr vom Prinzip des Wohlfahrtsstaates. Und es ging immer mehr so um die Prinzipien des aktivierenden Staates, also Aktivierung und Vorsorge. Soziale Risiken wurden privatisiert und zum individuellen Problem der anderen. So, ne? Soziale Leistungen wurden immer weiter abgebaut. Und das zeigte sich auch auf dem Arbeitsmarkt. Also der Arbeitsmarkt wurde flexibilisiert, nennt man das so schön. Also prekäre Bedingungen wurden etabliert, sowohl in den Beschäftigungsverhältnissen der KlientInnen, aber auch in den Beschäftigungsverhältnissen der Sozialarbeitenden an sich. Also unsere Beschäftigungsverhältnisse quasi. Das hängt auch damit zusammen, dass einfach Haushalte einmal weiter eingespart worden sind, also die Haushalte im sozialen Bereich. Es ging darum, Kosten zu senken, Das hat man unter anderem auch damit gemacht, dass man den öffentlichen Sektor zunehmend privatisiert hat, also dass soziale Arbeit so als marktorientierte Dienstleistung quasi gesehen wurde und weniger als Aufgabe des Staates, der quasi die Fürsorge für die BürgerInnen trägt. Ja, und da entwickelt sich natürlich auch so ein Wettbewerbscharakter um Gelder. Und da stellt sich jetzt einfach die Frage, wie wirkt sich das alles konkret auf die Arbeitsbedingungen innerhalb der sozialen Arbeit aus? Dazu, Kerim, du hattest ja auch schon erwähnt, dass du bereits in der sozialen Arbeit tätig bist. Mhm. Wie hast du denn das oder wie erlebst du das innerhalb der sozialen Arbeit auch? Klar, du bist noch nicht fertig ausgebildet, aber ich finde es auch interessant zu gucken, wie ist es denn bei Nebenjobs? Also findest du, du wirst angemessen bezahlt?
Das ist eine gute Frage. Also ich arbeite seit ein paar Jahren in der Jugendarbeit und habe da zwei unterschiedliche Jobs und werde unterschiedlich bezahlt. Also in dem einen Job wird meine Vorausbildung zum Erzieher anerkannt, sodass ich da ein bisschen mehr verdiene als im anderen. Aber generell würde ich sagen, macht man sich da vielleicht nicht so mega viele Gedanken drum, weil es eben doch ein Nebenjob ist. Was das Gehalt angeht, macht man sich dann doch eher noch Gedanken, wenn man dann einfach fertig ist. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich dann irgendwie richtig in den Beruf einsteige? Und dann habe ich mich ja für ein paar Stellen als Erzieher beworben und habe dann auch feststellen müssen, dass die unterschiedlichen Träger auch unterschiedliche Tarife zahlen. Und das waren dann teilweise auch ein paar hundert Euro Unterschied.
Ich finde es auch total interessant, dass du das halt sagst. Das zeigt sich nicht nur bei ErzieherInnen, sondern auch in der sozialen Arbeit. Also es wird schon davon berichtet, dass es eine Lohnabsenkung und eine Tarifflucht gibt. Also Personalkosten machen 70-80% aus. Und da ist es natürlich gerne gesehen, sage ich mal, nicht immer nach gewerkschaftlichen Tarifverträgen zu bezahlen, sondern auch nach Haustarifen, die teilweise einfach weitaus weniger umfassen. Also wie du es auch schon beschrieben hast. Sehr große Unterschiede. Und nicht nur Unterschiede innerhalb der sozialen Arbeit, auch im Vergleich zu anderen Berufsgruppen ergeben sich große Unterschiede. Also beispielsweise Lehrkräfte, die ja auch einen akademischen Abschluss erworben haben, verdienen weitaus mehr als SozialarbeiterInnen. Also zum Beispiel 2.000 Euro netto im Monat oder unter 2.000 Euro netto im Monat verdienen 64% der Sozialarbeitenden, während das nur 39% der Lehrkräfte quasi verdienen. Also da zeigt sich ein großer Unterschied. Nicht immer ist also akademischer Abschluss damit verbunden, mehr Geld zu verdienen, sondern die soziale Arbeit kann eigentlich eher verglichen werden mit der Berufsgruppe der ErzieherInnen. Also das zeigt eine Studie der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Und da, Kerim, muss ich dir leider sagen, der Sprung für dich im Gehalt wird leider nicht so groß ausfallen.
Ja, das musste ich leider auch schon feststellen. Also ich wurde ja auch in meinem Freundeskreis oder von meinen Eltern gefragt, warum ich denn jetzt nochmal soziale Arbeit studiere. Und die haben sich das dann quasi selbst erklärt, indem sie dann irgendwie gefragt haben, ah ja, bekommst ein höheres Gehalt, ne? Ja, nee.
Ja, schön wäre es gewesen, nicht wahr? Schön wäre es gewesen, ja.
Schön wäre es gewesen, aber so viel unterscheidet sich das nicht. Es war für mich auch eher so der Grund, okay, da kann ich vielleicht nochmal andere Sachen machen als ein Erzieher. Aber ja, also gehaltsmäßig unterscheidet sich das wirklich tatsächlich gar nicht so.
Das ist auch der Punkt. Also es wirkt sich dann ja auch auf die Zufriedenheit aus. Also während ca. 33% der Lehrkräfte nur unzufrieden mit ihrem Gehalt sind, sind es laut der Studie bei den SozialarbeiterInnen 66%. Also viele sind unzufrieden. Sie nehmen ihren Beruf eigentlich als wertvoll und sinnvoll wahr für die Gesellschaft, aber er wird einfach nicht entsprechend entlohnt. Und wer eigentlich wertvolle und sinnvolle Arbeit leistet für die Gesellschaft und das auch selber so sieht, möchte dafür natürlich auch entsprechend entlohnt werden.
Mhm. Ja, macht auf jeden Fall Sinn.
Ja, ernüchternde Wahrheiten, mit denen wir uns hier auseinandersetzen, aber so ist es.
Ja, man weint innerlich immer so ein bisschen. Also auch wenn man sich dann irgendwie die Haustarife irgendwie anschaut oder jetzt ganz normal den Tarif nach dem öffentlichen Dienst, dafür, dass es ein akademischer Beruf ist. Ja, man hat studiert extra nochmal irgendwie, aber so richtig viel kommt da wirklich nicht beisammen. Total. Aber ich glaube, dessen ist man sich auch einfach vorher bewusst, aber trotzdem ist es einfach schade, dass das da mit einem besseren Gehalt nicht so richtig gut anerkannt wird.
Aber ich finde das total interessant, was du sagst. Ist man sich dessen immer bewusst? Ich beispielsweise habe mich damit ehrlich gesagt herzlich wenig auseinandergesetzt, bevor ich mich entschieden habe, diesen Beruf zu ergreifen, sondern habe das allein aus Interesse und quasi eigener Motivation getan. Je länger ich aber dabei bin, quasi auch im Nebenjob ja schon, finde ich das... Je länger ich dabei bin, stelle ich fest, dass das aber einfach ein so wichtiger Punkt ist, weil diese hohen Belastungen, die ich am Anfang auch schon genannt hatte und auch gesagt hatte, dass mir ein angemessenes Gehalt deswegen auch wichtig ist, sind einfach so wichtig, um ja auch am Ende zufrieden damit zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das Gehalt ist ja auch nicht alles und wir machen das ja nicht nur aus diesem Grund, also nicht nur aus dieser Motivation heraus, dann wären wir wahrscheinlich in dieser Profession auch irgendwie falsch. Aber also Geld löst keine Probleme, ist aber dann doch ganz schön zu haben.
Total, total. Aber Kerim, wie sieht es denn jetzt aus? Also angesichts dieser ernüchternden Fakten, die wir uns jetzt irgendwie hier zu Gemüte geführt haben, stellt sich mir einfach die Frage, ist es überhaupt möglich, KlientInnen angemessen zu betreuen und quasi die Leistungen zu erbringen, die notwendig wären, um sie angemessen zu unterstützen?
Tja, also du kennst ja auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz, das SGB 8. Haben wir ja sehr intensiv auch in unserem Studium durchgearbeitet. Und da wird ja auch unter anderem unter Muss-, Kann- und Soll-Leistung unterschieden. Und diese Muss-Leistung, das sagt ja eigentlich auch schon der Name, da haben potenzielle KlientInnen einen Anspruch drauf. Also sie haben einen Rechtsanspruch drauf und selbst diese Leistungen können nicht unbedingt in Anspruch genommen werden, weil die finanziellen Rahmenbedingungen nicht gegeben sind. Und dann wird natürlich auch noch geguckt, okay, wie können wir denn noch weiter sparen? Und das schlägt sich dann natürlich auch auf die Personalschlüssel nieder. Also es ist dann so, dass entweder der Personalschlüssel verkleinert wird, das heißt, wir stellen für unsere Einrichtung weniger Leute ein. Also wir hatten vorher vielleicht 6 SozialarbeiterInnen und aufgrund von Einsparungen haben wir dann nur noch 4 oder 5. Oder was auch gerne gemacht wird, ist, dass ein Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin auf einmal mehr KlientInnen betreuen, begleiten soll. Und das führt natürlich dazu, dass die SozialarbeiterInnen eine höhere Arbeitsdichte haben. Das heißt, sie haben im Endeffekt mehr Aufgaben. Diese sind häufig dann auch nochmal komplexer und dadurch ist die Arbeitsbelastung natürlich deutlich größer. Dann kommt es auch dazu, dass Sachkosten eingespart werden. Beispiel wäre vielleicht aus der ambulanten Familienhilfe. Da geht es ja auch um Fahrten zu den Familien. Und also weil es ja auch eine ambulante Betreuung ist und dass da möglicherweise die Fahrtkosten reduziert werden sollen. Und dann kommt es folglich zu weniger Besuchen zu den Familien. Und dementsprechend ist die Betreuung ja gar nicht mehr so gut gewährleistet. Und darunter leidet natürlich dann auch die Qualität der sozialen Arbeit, die man eigentlich leisten kann.
Kerim, sag mal, du hattest den Personalschlüssel erwähnt. Wie sieht das eigentlich aus mit fachfremdem Personal und auch beispielsweise mit PraktikantInnen? Also ich in meinem Praxissemester wurde schon ziemlich bedarfsdeckend eingesetzt.
Fachfremdes Personal wird grundsätzlich auch immer mehr eingesetzt. Da muss man natürlich überlegen, okay, woran liegt das? Es können natürlich die Einsparungen sein oder es kann auch daran liegen, dass möglicherweise zu wenig ausgebildete SozialarbeiterInnen zur Verfügung stehen. Und dementsprechend leidet natürlich auch die Qualität drüber, weil die haben ja ganz viel auch gar nicht gelernt, was wir eigentlich auch anwenden.
Total, ja.
Also es können ja Sachen sein wie Gesprächsführung oder Beratungsangebote, was ist da auch wichtig, beispielsweise im Setting und. Und das haben die natürlich alles nicht gelernt. Und dann, das geht natürlich dann auch zu Leiden der KlientInnen, ist auch ganz klar. Und was du auch schon gesagt hast, natürlich Anerkennungsjahr PraktikantInnen oder generell auch PraktikantInnen, wir haben ja auch ein Praxissemester gemacht, werden häufig auch bedarfsdeckend eingesetzt und die Arbeitgeber, die planen das dann auch schon ganz gezielt ein. Also die wissen, okay, alles klar, dann und dann ist Praxissemester Und die haben dann die Erfahrung gemacht, okay, bei uns bewerben sich viele und die werden dann einfach entsprechend bedarfsdeckend eingesetzt, obwohl das eigentlich gar nicht der Sinn dahinter ist, weil die PraktikantInnen sollen ja auch in einem geschützten Raum arbeiten, weil die sich ja auch in der Praxis ausprobieren sollen. Du hattest ja vorhin ja auch schon was über Gehälter gesagt, dass die ja auch eigene Haustarife haben, die sich dann natürlich auch ein wenig nach unten drücken. Das zeigt sich auch aber auch in Beschäftigungsverhältnissen, diese Einsparungspotenziale, sag ich jetzt mal. Da spricht man natürlich auch gerne von prekären Beschäftigungsverhältnissen. Also dazu kann ich ja nochmal kurz sagen, also es gibt normale und atypische Beschäftigungsverhältnisse. Normale Beschäftigungsverhältnisse sind Vollzeit, unbefristet und so weiter. Und die atypischen sind dann eben in Teilzeit, wenn es in der Regel unter 21 Stunden sind. Und befristete Verträge, Zeitarbeit gehört nochmal dazu, auch Minijobs. Und diese können dann prekär sein, wenn man sich diese Verhältnisse oder diese Anstellungsverhältnisse nicht ausgesucht hat. Jeder fünfte Sozialarbeiter oder jede Sozialarbeiterin, die in Teilzeit beschäftigt ist, ist unfreiwillig in diesem Arbeitszeitmodell.
Wow, ja.
Und bei vielen SozialarbeiterInnen, die in Teilzeit angestellt sind, sagen wir jetzt mal, die arbeiten in einer, 35-Stunden-Woche. Oder so. Ist jetzt nahezu Vollzeit, aber es kommt dann häufig dazu, dass für sie aber eine entsprechende 40-Stunden-Woche eingeplant wird. Und die Zeit ist dann natürlich aber unbezahlt. Das heißt, sie sollen eigentlich viel Leistung erbringen und eigentlich auch so viel Leistung wie in einer 40-Stunden-Woche. Und es kommt dann einfach häufig dazu, dass die Arbeitgeber sich ein wenig darauf ausruhen, dass die Fachkräfte vielleicht selber ein schlechtes Gewissen entwickeln, weil sie wissen, sie müssen vielleicht für bestimmte KlientInnen noch irgendwas Bestimmtes fertig machen und machen das dann aber auch unbezahlt, einfach damit das fertig ist und das nicht zulasten der KlientInnen geht.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Fürsorge für andere und woher vielleicht die Profession auch kommt, ne? So aus dem Bereich Sorgen für andere und wir machen das aus unserer gottgegebenen Pflicht heraus. Interessant, wenn man sich da mit der Historie der sozialen Arbeit auch beschäftigt.
Außerdem, also ich habe ja auch vorhin schon was von Befristung gesagt und das findet sich ja auch ganz häufig in Projekten. Also ich habe jetzt auch eine Stelle, die auch befristet ist, weil das einfach so Projektgelder sind. Und da ist es einfach so, das muss natürlich immer neu bewilligt werden. Mm. Das hat natürlich den Nachteil, dass, oder extremen Nachteil, sage ich jetzt mal, dass es dann natürlich auch zu einem befristeten Vertrag kommt. Weil, ist klar, das Geld wurde jetzt nur für ein Jahr beispielsweise bewilligt. Und du arbeitest dann natürlich auch nur das Jahr, beziehungsweise wirst nur dafür angestellt. Und früher waren Projekte ja eigentlich dazu da, um Dinge auszuprobieren, also um neue Dinge auch irgendwie zu versuchen und das Ganze dann auch zu evaluieren und zu gucken, okay, wie gut hat das denn funktioniert? Und dann kam es natürlich zu vielen neuen Ideen und diese Projekte wurden nach der Evaluierung natürlich dann auch weitergeführt und führten dann oftmals auch zu unbefristeten Geschichten, also zu Einrichtungen, die dann neu entstanden sind. Und mittlerweile hat es aber diesen Charakter verloren. Also immer mehr Projekte werden eigentlich gar nicht wirklich weiter verlängert oder bleiben halt immer nur auf diese Einjahresbewilligung. Das führt dann aber natürlich auch dazu, dass gar nicht mehr so viel unterschiedliche Sachen ausprobiert werden und anschließend dann natürlich auch als langfristiges Angebot geschaffen werden. Und diese ganze Geschichte sorgt eben auch einfach dazu, dass es einfach zu viel Befristungen kommt und dementsprechend schafft das natürlich ein prekäres Beschäftigungsverhältnis.
Ja, was ich daran auch verrückt finde, muss ich sagen, also es hat ja erstmal auch diese ganzen Nachteile für uns quasi als Professionelle, das, was du erwähnt hast, aber genauso ja auch für die KlientInnen, ne? Also wenn ich mir vorstelle, Projekte werden initiiert, bis das anläuft, bis KlientInnen beispielsweise auch den Weg dahin finden, das Angebot für sich nutzen, kommt ja auch immer total auf den Bereich drauf an. Also beispielsweise, ich arbeite bei einem Träger der ambulanten Drogenhilfe und Beziehungsarbeit ist unglaublich wichtig, Vertrauen zu schaffen, dass überhaupt KlientInnen Angebote wahrnehmen. Und wenn dann auch immer so Sachen initiiert werden, die nur kurz bleiben und dann irgendwie wieder gehen, sage ich mal, oder ja dann wieder eingespart werden, führt das ja auch nicht dazu, dass man unbedingt gut und langfristig mit KlientInnen arbeiten kann und die auch Vertrauen in das System quasi fassen, ne?
Ja, genau. Bei den ganzen Einrichtungen, die auch geschlossen werden oder diese Projekte, die vielleicht auch langfristig irgendwie angesehen werden, werden dann auch viel mehr dann wieder über Ehrenamtliche betrieben, um da natürlich auch Kosten einzusparen, aber man möchte das Angebot ja irgendwie am Leben halten oder durch Spendengelder finanziert. So, und das führt natürlich dazu, also wenn Ehrenamtliche dann irgendwie beschäftigt sind, dass die da natürlich dann auch wieder fachfremdes Personal einsetzen. Weil die natürlich auch einfach schauen, okay, wer hat denn vielleicht Lust, das irgendwie weiterzumachen. Aber die Fachkräfte wollen natürlich auch entsprechend dafür bezahlt werden in den meisten Fällen.
Ja, das ist dann das Problem. Da sind wir wieder beim angemessenen Gehalt, nicht wahr?
Genau. Also das zieht ja so einen Rattenschwanz hinter sich her und ist auch manchmal so eine Art Teufelskreis, ne?
Ja, total.
Aber wir haben ja jetzt ganz viel darüber gesprochen, was es eigentlich für Missstände, sage ich jetzt mal, in der sozialen Arbeit durch die Einsparungen gibt und haben uns natürlich auch am Anfang eine Frage gestellt. Also, was ist uns eigentlich an einem Job der sozialen Arbeit wichtig? Judith, erinnerst du dich noch daran, was du vorher noch mal gesagt hast?
Boah, dunkel, dunkel, muss ich sagen. Also, die Erinnerungen verblassen angesichts der, schon schockierenden Missstände, die irgendwie auch deutlich werden, wenn man sich damit mal näher befasst. Und ich sag mal, von meinen Traumvorstellungen des angemessenen Gehalts und der Möglichkeit der Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung, je nach aktueller Lebenssituation, ist irgendwie nicht so viel von übrig geblieben. Und ich stelle mir das auch echt schwer vor, muss ich sagen, auf Dauer ein gutes Arbeitsklima zu haben, wenn die Bedingungen echt schwierig sind. Also wenn man sich anguckt, hohe KlientInnenzahl pro Fachkraft, wie kann man da zufrieden mit der Betreuung sein? Also das sind alles Punkte, die ich mich irgendwie echt frage, wie das möglich ist und ob das irgendwie dazu führt, dass ich später an meinem Beruf zufrieden bin.
Naja, Traumvorstellungen, also für mich wären das ja eigentlich ganz normale Vorstellungen. Ja?
Also ja.
Ich erwarte eigentlich, dass wenn ich irgendwie einen Job antrete, der unbefristet ist, in Vollzeit ist und so weiter, das sind für mich eigentlich so für mich gesetzte Standards. Also das ist für mich ja eigentlich weniger eine Traumvorstellung, sondern ja, so soll das eigentlich auch sein. Das soll ja auch eigentlich normal so sein, oder?
Da hast du total recht. Also ich sehe das ganz genauso, dass das eigentlich normal sein sollte. Ich habe nur ja auch schon vorher eine Ausbildung absolviert, beispielsweise im Krankenhaus, da habe ich Kinderkrankenpflege gelernt und angesichts der katastrophalen Bedingungen im Krankenhaus habe ich noch das Gefühl, in der sozialen Arbeit sieht es noch ein bisschen besser aus, aber irgendwie ist das überall ganz schön schwierig, habe ich das Gefühl, oder? Aber was ich mich da auch einfach frage, beziehungsweise wo ich so denke, was kann man tun, ne? Also nehmen wir das einfach so hin, fügen wir uns dem System, wie es ist, oder muss man nicht einfach irgendwie aktiv werden und irgendwas machen, auch innerhalb des Teams, ne? Also beispielsweise im Praktikum hatte ich ja auch schon erwähnt, so es war auch wenig Personal. Das Problem war dann auch, dass Personal noch gekündigt hat, lange nicht besetzt worden ist, sind dann fachfremde Aufgaben, mussten übernommen werden. Das hat alles zu so einem schlechten Arbeitsklima auch geführt. Und ich hatte ja auch schon erzählt, dass ich da festgestellt habe, dass ich sehr bedarfsdeckend quasi eingesetzt worden bin. Und von Anfang an war das mit der Anleitung eher mäßig, sage ich mal. Und da habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, dass die Gemeinsamkeit, ne, das Zusammenschließen mit anderen und gemeinsam was dagegen machen, da gab es noch eine andere Praktikantin und da haben wir uns dann gemeinsam verabredet, irgendwie das anzusprechen im Team und unsere Kraft zu bündeln. Und wenn man sich zusammentut, dann hat man einfach mehr Macht und hat man einfach mehr Stärke, auch irgendwie was zu verändern. Und das finde ich erstmal einen ganz, ganz wichtigen Ansatzpunkt, weil ich kann und will das irgendwie nicht hinnehmen, zu sagen, jo, so ist es und das müssen wir jetzt so hinnehmen. Also verstehst du, was ich meine?
Ja, klar. Vor allem dieses gemeinsam ist man stark, ne? Es gibt eine Kampagne, bestehend aus Fachkräften, die nennt sich Hashtag dauerhaft systemrelevant und die stellen Forderungen auf, um die soziale Arbeit zu verbessern, sowohl für die ArbeitnehmerInnen, aber auch für die KlientInnen, um die Qualität der sozialen Arbeit zu verbessern und natürlich für diesen gesellschaftlichen Status, dass es dann eher nochmal anerkannt wird. Und die haben unter anderem Parteien befragt, was inwieweit die soziale Arbeit Anklang in deren Wahlprogramm findet. Und die Antworten dazu findet man auch auf der Website. Also es ist nochmal ganz, ganz interessant, um zu sehen, welche Partei hat eigentlich überhaupt Bezug zur sozialen Arbeit.
Ja, klingt sehr interessant, auf jeden Fall.
Ja, man muss sich halt einfach organisieren, ne? Also es ist ja auch, Gewerkschaften sind da ja auch total sinnvoll. Es gibt ja beispielsweise, die bekannteste Gewerkschaft ist ja wahrscheinlich Verdi, ne? Die hat ja über 1000 Dienstleistungen, die sie da vertreten oder für die sie sich da gemeinsam solidarisieren. Und Gewerkschaften sind ja im Endeffekt dazu da, dass die TeilnehmerInnenbedingungen verbessert werden. Mhm. Und es können ja beispielsweise besseres Gehalt sein, ja, also bessere Gehälter oder mehr Urlaubstage und so weiter. Und die werden dann ja auch nochmal durch Demonstrationen untermauert, die Forderungen. Und da muss ich auch sagen, es ist ja auch total sinnvoll. Und wir haben ja auch, so wie alle wahrscheinlich irgendwie, einige Demonstrationen schon mitbekommen. Also es gab ja vor einigen Jahren, gab es ja schon Demonstrationen von ErzieherInnen, die sich da solidarisiert haben und auf die Straßen gegangen sind. Dann kam es ja auch folglich zu ganz vielen Kitaschließungen. Und die haben ja auch also Gehaltserhöhungen erhalten. Also da kam es dann ja auch dazu. Vielleicht muss man sich auch eingestehen, dass die Lobby in der sozialen Arbeit einfach noch relativ klein ist. Und vielleicht muss man da einfach nochmal mehr Menschen drauf aufmerksam machen, dass es einfach Dinge gibt, die man tun kann, damit man auch gemeinsam was schafft.
Ja, das ist halt, glaube ich, auch so ein schwieriges Thema, ne? Also man hat auf der einen Seite Bedingungen, die schlecht sind, auf der anderen Seite sich zu motivieren, vielleicht auch, wenn man schon so stark belastet ist, sich zu engagieren, auch eine große Herausforderung, aber auf jeden Fall wichtig. Aber ich kenne das selber, ich bin beispielsweise auch Gewerkschaftsmitglied, so, aber dann neben ganzen privaten Verpflichtungen, beruflichen Verpflichtungen, dann auch noch Zeit und Energie aufzubringen, darüber hinaus noch das Engagement zu finden, was an den Bedingungen zu verändern, ist auf jeden Fall auch nicht außer Acht zu lassen. Ich finde dabei aber auch super wichtig, ne, wie ich schon irgendwann auch mal erwähnt hatte, also Aufgabe sozialer Arbeit sollte nicht nur sein, Bedingungen für KlientInnen zu verbessern, also prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen, sondern es geht auch um Selbstfürsorge für unsere Profession. Wie kann man sich um andere, in Anführungszeichen, kümmern, wenn man sich nicht um sich selber kümmert? Und da würde ich gerne auch nochmal so ein Zitat nennen von Schneider, der sagt, wo das Soziale seinen eigenständigen Charakter verliert und sich dem Markt anpasst, verliert es zwangsläufig seine Korrektur- und Ausgleichsfunktion. Das System gerät aus dem Gleichgewicht. Und ich glaube, da müssen wir echt aufpassen, dass wir dieses Gleichgewicht nicht zu sehr aus der Waage bringen und es wieder herstellen, um selbst zufrieden zu sein, aber auch unsere KlientInnen zufriedenzustellen.
Ja, da hast du auf jeden Fall ein sehr schönes Zitat mitgebracht, muss ich an der Stelle sagen. Genau, das ist doch auch eigentlich ein guter Abschluss. Wie gesagt, gemeinsam sind wir stark. Schaut einfach nochmal auf der Seite vielleicht vorbei von Dauerhaft Systemrelevant. Schaut euch nochmal Gewerkschaften an und passt auf euch selbst auf, genau. Gut. Damit endet die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, hört doch gerne in weitere Folgen von Social Work Night Talk, dem Podcast zur Nacht der sozialen Arbeit, rein. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch noch einen schönen Tag.
Macht's gut. Dankeschön fürs Zuhören.